Die Tatsache, dass etwas seit 70 Jahren funktioniert, weil man immer wieder mit der einen oder anderen Reparaturmaßnahme rangegangen ist, das ist für mich noch kein Beweis dafür, dass das auch langfristig funktioniert. Wir wollen den Steuerzuschuss streichen und die damit frei werdenden weit über 100 Milliarden Euro eben nutzen. Aber ich sage Ihnen auch, meine Mutter ist mit 85 glücklich in Rente gegangen.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen diskutieren wir hier mit Experten über Rente und Altersvorsorge.
Über demografische Themen und Investmentideen. Mein Name ist Klaus Morgenstern.
Und ich bin Annika Schulz. Wir beide sprechen,
schreiben und streiten für das DIA.
Klaus, wie ist das eigentlich bei dir? Bist du Teil der gesetzlichen Rentenversicherung? Du bist ja nicht angestellt, so wie ich, sondern als freier Mitarbeiter beim DIA.
Ja, ich bin tatsächlich gesetzlich versichert, obwohl ich als Freiberufler unterwegs bin. Ich bin Mitglied der sogenannten Künstlersozialkasse. Zahle ich eine Hälfte ein, die andere Hälfte kommt von Verlagen, Copyshops und allen anderen, die Leistungen von Künstlern verarbeiten. Aber was hast du eigentlich so an Rentenbeitrag im Monat?
Da fragst du mich was. Also da müsste ich jetzt erstmal meinen Ordner mit meinem Lohnschein rauskramen, damit ich dir da den genauen Betrag sagen kann. Aber warum interessiert dich das?
Ja, der Beitrag könnte vielleicht demnächst etwas höher ausfallen. Vielleicht sogar ein ganzes Stück.
Noch höher? Wir haben doch schon so viel Sozialabgaben hier in Deutschland.
Aus den Reihen der CDU gibt es einen Vorschlag, wie die gesetzliche Rente umgebaut werden könnte. Und die würde für einige zu deutlich höheren Beiträgen führen.
Okay, da sollten wir auf jeden Fall drüber reden.
Machen wir auch. Wir haben nämlich einen der beiden Initiatoren dieses Konzeptes heute zu Gast.
Gut zu wissen.
Dr. Reichel, herzlich willkommen im Podcast Rente gut, alles gut.
Einen schönen guten Tag.
Hallo Herr Reichel, ich stelle Sie einmal unseren Zuhörern vor. Sie sind Vollblutpolitiker, Kreisvorsitzender der CDU Dresden und auch Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie sind Mathematiker, wissen also mit Zahlen umzugehen. Da werden wir bestimmt nachher nochmal drauf zurückkommen. Und was ich noch super interessant fand, Sie sind fünffacher Vater und haben drei schwarze Gürtel in der japanischen Kampfsportart Aikido. Stimmt das soweit?
Das stimmt genau so. Und wie Sie sagen, Vollblutpolitiker, aber seit zwei Jahren davor war ich nur ehrenamtlich als Politiker tätig und habe mein Geld auch außerhalb der Politik zu verdienen gelernt.
Sie haben drei schwarze Gürtel in der Kampfsportart, wie ich ja eben schon gesagt habe. Das legt die Vermutung nahe, dass Sie wissen, für eine Sache zu kämpfen. Hat Ihnen das in der Politik schon geholfen, die Einstellung?
Dass man für etwas kämpft, das ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Und Aikido lehrt mich halt in einer Form zu kämpfen, die am Ende vielleicht auch nachhaltiger wirkt. Und das finde ich für mich auch das, was mich einfach fasziniert an dieser Sportart und die mich tatsächlich auch in der Politik weiterbringt. Das stimmt.
Dr. Reichel, Sie haben mit Ihrem Fraktionskollegen Kai Whittaker einen mutigen Vorschlag für die Reform unseres Rentensystems vorgelegt. Gab es denn da schon so die ersten Abwehrgefechte, die Sie mit anderen Politikern, mit Gewerkschaftern oder vielleicht mit Rentenexperten führen mussten?
Naja, wir haben vor einigen Wochen diesen Vorschlag noch einmal nach einem ersten Aufschlag letztes Jahr etwas genauer vorgestellt. Und ich muss sagen, er wurde auch durchaus wahrgenommen. Wir haben sehr, sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Manche, die gesagt haben, geht genau in die richtige Richtung. Andere, die gesagt haben, Hauptsache, jetzt fängt mal jemand an und denkt mal grundsätzlich über das Thema nach. Und andere, die natürlich das auch abgelehnt haben. Aber ich muss sagen, alleine die Tatsache, dass wir hier eine Diskussion initiieren wollten, wurde schon von vielen Mitgliedern auch aus meiner Partei, aber auch außerhalb der Partei sehr positiv wahrgenommen.
Herr Reichel, fangen wir nochmal von vorne an. Worum genau geht es denn bei Ihrem Vorschlag?
Naja, uns geht es mal vor allem darum, dass wir die Sozialversicherungssysteme auch langfristig tragfähig machen wollen. Also wir machen uns natürlich große Sorgen deswegen, da die Beiträge natürlich kontinuierlich steigen. Sie sind auch schon in dieser Legislaturperiode wieder gestiegen. Wir sind jetzt in der Summe über den 40%, die mal so als so eine Benchmark da standen. Mhm. Und wir denken einfach, dass das die falsche Dynamik ist und dass die vor allem dann, weil sie am Ende auch den Produktionsfaktor Arbeit zu sehr verteuert, uns auch als Gesellschaft, auch als Wirtschaft in dieser Form letzten Endes schadet.
Nun ist die Rentenversicherung so, wie wir sie seit 1957 kennen, an den Lohnbezug und an das Arbeitnehmerverhältnis geknüpft. Warum wollen Sie so ein doch seit vielen Jahrzehnten eingeführtes und erprobtes System verändern?
Wissen Sie, die Tatsache, dass etwas seit 70 Jahren arbeitet und natürlich auch funktioniert, weil man immer wieder mit der einen oder anderen Reparaturmaßnahme rangegangen ist, das ist für mich noch kein Beweis dafür, dass das auch langfristig funktioniert. Mhm. Und wenn ich mal ehrlich bin, dann glaube ich, ist das, was Sie beschrieben haben, eher Teil des Problems. Sprich, dass ich einfach über die Jahre, weil man immer von dem, was gerade aus der speziellen Situation als das Machbare angesehen wurde, die nächste Reform gemacht hat, hangelt man sich von einem zum anderen und kommt immer weiter weg von einem System, welches langfristig dann auch tragfähig ist. Und wir sagen, da müssen wir anders ran. Wir müssen vielleicht mal definieren, wo wollen wir am Ende hin, um auch zu wissen, in welche Richtung die Reformen dann gehen sollen.
Wir haben ja ein großes Finanzierungsproblem in der Rentenversicherung. Das ist ja sicherlich auch der Grund, warum Sie sich diesen Vorschlag überlegt haben. Aktuell zahlen alle Angestellten in die Rentenversicherung ein. Bei Ihrem Vorschlag sieht es anders aus. Was haben Sie sich dafür Gedanken gemacht?
Naja, wenn Sie sagen, wir haben ein Finanzierungsproblem, dann hat das ja mehrere Aspekte. Und insbesondere muss man ja feststellen, dass auch der Bundeshaushalt in einem enormen Umfang natürlich die Sozialversicherung und hier vor allem natürlich das Rentensystem stützt. Teils sind das versicherungsfremde Leistungen, aber eben am Ende doch auch nicht nur. Und das auf der einen Seite ist schon mal ein Problem für die Gestaltungsfähigkeit unseres Landes. Und das andere ist, dass ich, und das bemerke ich auch wirklich in sehr vielen Gesprächen mit Bürgern, dass die jetzige Struktur, dass also vor allem Angestellte das System, dieses System so stützen, während wir eine andere Situation für Beamte, für freie Berufe und so weiter haben, dass das nicht nur zu Finanzierungsproblemen, aber auch zu Akzeptanzproblemen führt.
Also wollen Sie, dass die Selbstständigen und die Beamten auch mit Teil der Rentenversicherung werden?
Wir sagen, dass wir weggehen sollten davon, ob oder welche Einnahmen einer Person, die in Deutschland lebt, aus eben angestellter Arbeit kommt oder eben auch vielleicht aus einer Freelancer-Arbeit oder auch aus selbstständiger Aktivität oder eben auch aus Kapitaleinkünften. Wir denken, dass diese Trennung in dieser Form nicht angepasst mehr ist und dass sie vor allem auch nicht dazu führt, dass wir unsere Gesellschaft auf die Änderungen in den Erwerbsbiografien vorbereiten, dass sie aber auch nicht dazu führt, dass wir unsere Gesellschaft auf vielleicht den Einfluss auch die Digitalisierung auf die Verteilung der Wertschöpfung in unserem Lande haben wird, dann entsprechend vorbereitet.
Beiträge auf alle Einkünfte, also auch zum Beispiel auf Mieteinkünfte oder aus Kapitaleinkünfte, das klingt nach höheren Belastungen. Müssen die Bürger also damit rechnen, jetzt künftig mehr für ihre Rente zahlen zu müssen?
Ja, auf der einen Seite würden natürlich die Beiträge für einen gewissen Teil der Einkünfte steigen und in der Summe würden natürlich die Beiträge quasi im Durchschnitt nach unten gehen. Und insofern ist die Frage, wer ist jetzt hier ein Gewinner und wer ist ein Verlierer, gar nicht so einfach zu beantworten. Und das ist vielleicht auch das Gute daran. Aber mal grundsätzlich ist es natürlich so, dass wenn wir sagen, Beiträge auf alle Einkunftsarten, dass dann auch solche jetzt für die Versicherung herangezogen würden, die das vorher nicht sind. Und dort gibt es dann natürlich eine Erhöhung. Aber dann, wir haben es ja auch ausgerechnet, wir haben ja gesagt, rein rechnerisch in einer zugegeben jetzt noch etwas groben Berechnung, rein rechnerisch würden ja dann die Beiträge eben bei 27% liegen anstelle 40% für alle Sozialversicherungen oder über 40% inzwischen ja schon, wie das aktuell ist.
Aber das heißt dann im Klartext, wenn ich jetzt Geld für die Altersvorsorge zurücklege und in Aktien investiere und das dann auszahle, dann soll ich davon nicht nur die Aktiensteuer und den Soli bezahlen, sondern darüber hinaus auch noch Sozialversicherungsbeiträge von abgeben.
In dem Maße, in dem wir hier, also Sie hatten das ja auch vorhin mit der Miete angesprochen und an anderer Stelle, es geht ja nicht immer um die vollen Einnahmen, sondern es geht um die Einnahmen, die letzten Endes auch einem Gewinn entsprechen. Also bei der Miete, was ja auch eine Altersvorsorge ist, sind ja nicht die kompletten Mieteinnahmen jetzt tatsächlich eine Einkunft. Man hat Abschreibungen und so weiter. Und so ist es sicherlich auch im Falle anderer Altersvorsorgeprodukte zu regeln, dass es bestimmte Aufwendungen gibt, die getragen wurden, die man dann in den heranzuziehenden Einkunftsbegriff hineinnimmt, das entsprechend regeln kann, sodass es nicht, dass es am Ende keine Belastung auf alle, auf jeden Euro, den man einnahm, sondern auf den, der tatsächlich der Wohlstandssteigerung ja diente, dann entspricht. Und dann ist das machbar und so entspricht das ja letztlich auch dem, was in anderen Systemen, also Schweiz ist ja da auch nicht ganz fern von so einem System, dann auch möglich ist.
Die Beitragsbemessungsgrenze, die wir heute noch haben und die ja die beitragsfähigen Einkünfte deckelt, die würde dann wegfallen nach Ihrem System. Die gäbe es dann nicht mehr. Verstehe ich das richtig? Ja?
Wir haben das jetzt tatsächlich mit der Aussage mal durchgerechnet, wenn die Beitragsbemessungsgrenze komplett wegfällt und damit einhergeht natürlich, also sie wird auf jeden Fall, sie ist anzuheben, sie ist grundsätzlich mal nach unserem Modell auch letztlich würde sie wegfallen. Das führt natürlich dann den höheren Einkommen entsprechend auch an dieser Stelle zu einer Mehrbelastung, die aber teils auch kompensiert wird dadurch, dass ja der Gesamtprozentsatz deutlich geringer ist.
Also insgesamt wollen Sie, dass mehr Leute einzahlen, dann hat die Rentenversicherung zum Beispiel jetzt mehr Geld zur Verfügung. Dieses Geld wollen Sie aber nicht nutzen, um jetzt die Renten zu erhöhen, sondern hauptsächlich dafür, um die Beitragssätze für die Erwerbstätigen zu senken. Glauben Sie nicht, dass Sie da verfassungsrechtlich Probleme bekommen, das durchzubekommen?
Der verfassungsrechtliche Part, der bezieht sich darauf, in welchem Umfang wir vom Äquivalenzprinzip abweichen. Mhm. Ja, also wenn wir jetzt sagen, es wird alles eins zu eins umverteilt, ja, dann kommen wir sicherlich in ein verfassungsrechtliches Problem. Aber ich bin kein Jurist, aber so wie ich die Aussagen von Juristen verstanden habe, hat man durchaus auch einen Spielraum, um von dem Äquivalenzprinzip abzuweichen. Das führt natürlich dazu, dass mit dem, was an Beiträgen gezahlt wird, auch Ansprüche in der Zukunft erarbeitet werden. Allerdings in der Zwischenzeit auch ein gewisser Kapitalstock aufgebaut werden kann, der herangezogen werden kann. Und in der Zwischenzeit natürlich in dem Umfang, in dem wir hier auf dem Solidaritätsprinzip, welches ja möglich ist und welches auch je nachdem, in welchem Sozialversicherungsbereich man jetzt ist, stärker und weniger stark ausgeprägt ist. Wenn man das heranzieht, führt das natürlich tatsächlich dazu, dass wir den Beitragssatz erst einmal senken und das ist ja der nächste Punkt, den wir in unserem Konzept auch ausarbeiten, dass wir sagen, wir wollen den Steuerzuschuss bei dieser Gelegenheit auch streichen und die damit frei werdenden weit über 100 Milliarden Euro eben nutzen, um sie in eine Senkung insbesondere der Unternehmenssteuern hineinzugeben. Und in dieser Form also das System auf der einen Seite in sich zu schließen und auf der anderen Seite natürlich auch zu ermöglichen, dass den Erhöhungen der Kapitalkosten auf der einen Seite, dann auch Senkungen der Kapitalkosten im Steuerbereich dann gegenüberstehen. Und wir sind der festen Auffassung, dass das dann in der Summe auch aus Unternehmenssicht, aus Unternehmersicht dann die Kosten senkt, den Einsatz von Arbeit attraktiv macht und auch das Arbeiten per se, weil mehr Netto vom Brutto bleibt, attraktiver macht, sodass wir damit auch einen wesentlichen Impuls auch für unsere Volkswirtschaft damit geben, wo wir ja gerade feststellen, dass wir einen hohen Fachkräftemangel haben oder Arbeitskräftemangel insgesamt haben, der auch daran liegt, dass bei den Arbeitenden unseres Landes eben zu wenig Netto vom Brutto bleibt.
Lassen Sie uns doch nochmal die Auswirkungen für den Einzelnen ein bisschen veranschaulichen. Heute ist es ja so, wenn ich jetzt viel einzahle in die Rentenversicherung, wird meine Rente auch entsprechend hoch. Also die Rentenhöhe folgt den Beiträgen. Sie sagen jetzt, Sie wollen das an irgendeiner Stelle kappen. Wie soll das konkret aussehen? Ist das hier so ein bisschen das Schweizer Modell, was Sie vorhin schon angesprochen hatten, wo ja auch auf alle Einkünfte eingezahlt wird und dann die Rente nach oben gedeckelt ist? Welche Rentenansprüche erwirbt einer mit sehr hohen Einzahlungen? Ich nehme einen Ingenieur, der hat vielleicht noch eine Mietwohnung, die er nebenbei vermietet. Zahlt komplett auf sein Einkommen, Rentenbeiträge und auf die Miete noch. Wie sehen seine Rentenansprüche künftig nach Ihrem System aus?
Wir haben das nun, und zwar bewusst, bislang nicht im Detail durchgerechnet, sodass wir Ihnen jetzt im Detail sagen können, also das ist jetzt für diese Einkommenssituation dieser konkrete Effekt. Das hat mehrere Gründe. Ein wesentlicher Grund ist, dass wir nicht mit dem Vorschlag sofort in eine, wie soll ich mal sagen, in eine Debatte hineinkommen wollen, wo zu viele es nur durch ihre ganz persönliche Brille betrachten, ob jetzt ein Vorschlag ihnen nutzt oder nicht. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, muss man fairerweise sagen, dass diese Simulationen ja auch teils also wirklich umfangreiche Datenmengen benötigen und da auch, würde ich sagen, auch noch wissenschaftliche Arbeiten dazu erfolgen müssen, um das mal wirklich umfassend dann auch durchzurechnen. Das sind wir als zwei Abgeordnete nur teils natürlich in der Lage. Wir sagen aber natürlich, dass zum Beispiel eben der Schweizer Ansatz, der ja tatsächlich in seiner ersten Säule erst einmal wirklich weggeht von dem Äquivalenzprinzip, dass der eine gute Blaupause ist dafür, was wir hier erreichen wollen. Und wir sehen da auch eben viele gute Argumente dafür. Wir werden das in Deutschland nicht in dieser Form umsetzen können und umsetzen wollen. Aber letzten Endes wird es natürlich so sein, dass wir erreichen, dass stärkere Schultern letztlich auch mehr übernehmen für ein funktionierendes Sozialversicherungssystem, wo natürlich auch die Rente dazu gehört. Und das bedeutet, dass erst einmal der Ingenieur, von dem Sie sprechen, seine Einnahmen, die er als Angestellter, die er vielleicht als Freelancer, die er vielleicht als Kapitalanteilseigner hat, zusammennimmt und dass die Basis dafür sind, zu berechnen, was ist sein Beitrag zu den Sozialversicherungen, insbesondere zur Rente. Und dann, und das ist eben dieser verfassungsrechtliche Part, den man auch nochmal dann im Detail durchdiskutieren muss. Inwieweit werden diese Mittel, die hieraus eben entstehen, ihm persönlich zugeschrieben quasi als Anspruch, und inwieweit dienen sie dazu, um für die Allgemeinheit den Steueranteil nach unten zu nehmen und auch die Anteile, die Beiträge zu senken?
Wie wäre das jetzt zum Beispiel bei den Beamten? Also die würden jetzt von einem auf den anderen Tag Teil der gesetzlichen Rentenversicherung sein, würden da dann Beiträge zahlen. Das ist natürlich für die gesetzliche Rentenversicherung gut, aber für den Beamten wahrscheinlich eher nicht, weil er dann seine Pensionsansprüche verliert und wahrscheinlich auch im Alter weniger Geld hat. Oder sehe ich das falsch?
Sehen Sie, das ist eben jetzt genau ein gutes Beispiel dafür, worüber wir vorhin sprachen. Wir müssen definieren, wo wollen wir hin. Ja. Und wenn wir sagen, vielleicht ist das bisher, also inzwischen etablierte System, wie Beamtenpensionen entstehen, und bei der Gelegenheit können wir da auch gleich noch das, weil das ja auch angesprochen wird, für die Abgeordneten mit hineinnehmen. Da bin ich gerne der Erste, der das dort hineingibt. Der große Unterschied zwischen den, was Beamtenpensionen und eben die Renten von Angestellten haben, ist doch, dass die Beamtenpensionen vor allem auf dem praktisch Endgehalt aufbauen, wohingegen es bei den anderen ja doch die praktisch die Lebensleistung, würde ich mal so sagen, ist, ja. mit allem. Und das ist sicherlich etwas, wo ich mir schon die Frage stelle, was ist denn da die Zeitgemäßheit davon? Aber jetzt kann man die Dinge, das sind ja persönliche Ansprüche, die ja erworben sind, und solche Umstellungen werden natürlich nur mit Stichtagsbezug und so etwas machbar sein. Wir können nicht Einzelnen ihre Ansprüche individuell praktisch von einem Tag auf den anderen in einem Rechtsstaat kürzen. Aber wir können definieren, wo wollen wir hin? Was ist ein in sich geschlossenes System? Was ist ein System, welches uns hier weiterbringt? Und dann arbeiten wir darauf zu. Und das ist etwas, was man natürlich von einem Tag auf den anderen machen kann. Aber es muss jetzt keiner quasi Angst haben, dass da jetzt die erworbenen Ansprüche von einem auf einen anderen Tag nichtig sind. In einem Rechtsstaat ist das aus gutem Grund nicht möglich.
Also von einem auf den anderen Tag wird das ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Was glauben Sie, wäre denn da so ein realistischer Zeithorizont, wo man sowas umsetzen kann, bis dann auch wirklich alle im System umgegliedert sind? Jahre, Jahrzehnte, was schätzen Sie?
Am Ende reden wir natürlich über Jahrzehnte, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber das ist ein separates Thema. Wie kriege ich eine Transformation von einem System zu einem anderen hin? Und was kann ich rasch machen? Was kann ich nicht so rasch machen? Wie gesagt, das wird uns beschäftigen. Man hat das ja bei dem Thema Besteuerung von Renten, insbesondere sieht man ja, wie lange solche Umstellungen entsprechend dauern. Ne? Und so wird es natürlich auch an dieser Stelle sein. Aber das befreit uns ja nicht, eben aus diesem Grund zu sagen, okay, was ist denn ein System, welches Sinn macht? Was sind die Argumente, was muss man modifizieren, um herauszukommen aus dem, was Sie vorhin ansprachen, nämlich dass man über 70 Jahre immer nur den nächsten Tippelschritt macht und am Ende allerdings immer weiter im Sumpf möglicherweise steckt.
Im Grunde genommen läuft Ihr Konzept ja auf eine Versicherungspflicht für alle hinaus. Wären Sie bereit, Ausnahmen zuzulassen, wie wir es heute in vielfältiger Form haben? Ich nenne mal ein Beispiel, was machen wir mit den Mitgliedern der berufsständischen Versorgungswerke, die ja eine so Art Ersatzrentenkasse haben? Wird es Ausnahmen geben oder darf es Ihrer Meinung Ausnahmen geben oder nicht?
Dürfen tut es alles. Und der Punkt ist natürlich immer, was bedeutet es am Ende für das quasi eigentliche Ziel des Versicherungssystems. Also berufsständische Werke sind natürlich eine hervorragende Einrichtung, die in ihrem Rahmen entsprechend ja auch die Altersvorsorge entsprechend organisieren, haben natürlich einen gewissen Vorteil, dass sie sich auf eine streng umgrenzte Teilnehmerschaft dann auch beziehen. Und wir werden halt am Ende sehen, ist es sinnvoll, die Dinge eher partikularistisch zu organisieren oder nicht. Aber wenn Sie fragen, darf es? Ja, es darf. Das bedeutet halt nur am Ende, dass möglicherweise für die allgemeine Rentenversicherung sich entsprechend andere Zahlen und auch Finanzierungsgrundlagen ergeben. Und das muss man eben miteinander abwägen und gehört für mich auch zu so einem Transformationsprozess. Also eben, wenn man jetzt nimmt, wieder beispielsweise Schweiz, wo wir erste Säule, zweite Säule, dritte Säule haben, nur als Beispiel, wo also quasi die erste Säule ja dieser Ansatz nach Äquivalenz, nach Solidaritätsprinzip ist und dann de facto in der zweiten Säule dann die individuellen Ansprüche eher nach Äquivalenzprinzip erarbeitet werden können. Das kann man, man kann ja die Modelle auch miteinander dann entsprechend auch aufeinander anpassen. Aber natürlich ist das eine wichtige Frage, ob wir parallele Systeme so haben wollen und können. Das wird dieselbe Frage stellt sich ja auch in den Gesundheitsversicherungen logischerweise. Und was der Vorteil für das eigentliche Ziel einer Versicherung des Einzelnen gegenüber bestimmten Risiken, in dem Fall des Alters und der Alters, also praktisch die Gewährleistung einer Altersversorgung, dann entsprechend auch nach sich zieht.
Herr Reichel, Sie haben Ihren Vorschlag nun vorgestellt mit Ihrem Kollegen. Darauf gab es ja auch ein großes Medienecho. Wie ist denn der Rückhalt in Ihrer eigenen Partei zu Ihrem Vorschlag?
Zunächst einmal, also ich habe mich auch sehr gefreut, dass eben auch insbesondere der Vorsitzende unserer Programmkommission, Carsten Linnemann, eben es auch begrüßte, dass wir eben einen Beitrag hier in die Diskussion einbrachten. Ja, und das ist ja das, was wir auch als Union jetzt wollen. Wir wollen das Land voranbringen und wir wollen zeigen, dass wir Ideen haben. Also insofern ist erst einmal das schon mal wichtig aus sich heraus. Ne? Und jetzt zum Vorschlag selbst. Dort gab es natürlich sehr, sehr viel Zustimmung, auch aus Richtungen, wo ich sie nicht erwartet hätte. Das gebe ich auch so zu. Aber natürlich gab es auch starke Kritik von dem einen oder anderen. Und wir sind jetzt auch in einer Phase, dass wir die Argumente, die uns entsprechend auch genannt werden, dass wir die natürlich auch analysieren. Wir bemühen uns auch darum, dass wir die Zahlenbasis weiter modelltechnisch unterlegen, um also darauf natürlich auch einzugehen. Aber das ist aus meiner Sicht der demokratische Diskurs in Reinkultur. So soll er sein. Wir haben eine Idee. Ich denke auch, dass wir sie ganz ordentlich entsprechend vorgestellt und erstmal aufbereitet haben, sodass es auch nachvollziehbar ist, was wir wollen. Die Idee soll das Land voranbringen. Wir bringen da auch Argumente und jetzt diskutieren wir darüber auch in unserer Partei und auch, würde ich sagen, darüber hinaus. Und insofern ist das alles erst einmal genau auf dem richtigen Weg.
Weil Sie gerade sagten, Zustimmung aus nicht erwarteter Richtung, da fällt mir eine ketzerische Frage ein. Das Konzept, was Sie vorgelegt haben, ähnelt ja ziemlich stark Ideen so aus dem linken politischen Spektrum. Ich nehme ein Stichwort Erwerbstätigenversicherung. Gab es denn von der linken Flanke da auch eine Reaktion?
Ich denke, dass die das sicherlich beobachten und sagen, okay, es gibt dort bestimmte Ähnlichkeiten zu dem, was als Bürgerversicherung und vergleichbare Konzepte mal aufgebracht wurde. Nur ich muss halt sagen, wir kommen halt von einer ganz anderen Richtung her. Auch wenn die vielleicht am Ende die einzelne Aspekte dann ähnlich sind, was ja vielleicht auch mal langfristig bei so einem wichtigen Thema wie der Rente, wenn es mal um allgemeine Akzeptanz, gesellschaftliche Akzeptanz geht, auch kein Fehler sein muss. Aber wir kommen halt von der Frage her, was bringt die jetzige Struktur der Beiträge? Was macht die mit der Motivation zu arbeiten? Was macht die mit der Überforderung einzelner Beitragsgruppen? Inwieweit ist das gerecht? Und inwieweit ist das auch für unsere Wirtschaft sinnvoll? Und das ist mit Sicherheit eine Argumentation, die Sie auf dem linken Teil des Spektrums so nicht finden.
Das war ein gutes Schlusswort. Am Ende stellen wir immer noch zwei Abschlussfragen. Die eine erübrigt sich heute. Das ist nämlich, was Sie als Rentenminister, was Ihre ersten Reformen wären. Ich glaube, darüber haben wir jetzt lange Zeit geredet. Also kommen wir gleich zur zweiten Frage. Herr Reiche, wie sind Sie eigentlich persönlich fürs Alter aufgestellt?
Ich bin ja nun schon seit vielen Jahren selbstständig und insofern habe ich mich natürlich auch entsprechend selbstständig da meine Vorsorge dafür getrieben und ja, also ich denke, da bin ich soweit gut aufgestellt, dass ich jetzt als Abgeordneter meine Ansprüche hier noch erwerbe. Das ist so, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich finde, da kann man durchaus auch an dieses System mal ran. Aber wenn man dann noch hinzufügt, dass ich im Sinne unseres Altersvorsorgesystems mich auch freue, dass ich sagen kann, als Vater von 5 Kindern, auch an dieser Stelle habe ich meinen Beitrag geleistet. Also ich denke, ich kann da jetzt durchaus damit Zuversicht hineinschauen. Aber ich sage Ihnen auch, meine Mutter ist mit 85 glücklich in Rente gegangen, weil sie so viel Freude hatte an dem, was sie macht. Und ich sag mal, arbeiten ist sicherlich etwas, was auch, glaube ich, mir noch lange Freude machen wird. Also insofern, ich bin da vorbereitet, aber denk da noch nicht allzu viel daran.
Verraten Sie uns noch, welcher tolle Beruf einen 85 Jahre lang arbeiten lässt.
Meine Mutter ist Physiotherapeutin und hat am Ende als Physiotherapie-Lehrerin, nachdem sie mehrere Schulen und Akademien gegründet hat, dann noch 20 Jahre dann gearbeitet als Lehrerin. Also Sie sehen, das geht.
Herr Reiche, recht herzlichen Dank für das Gespräch. Ich hoffe inständig, dass wir wirklich diesen Diskurs in der Gesellschaft bekommen und wirklich mal über eine grundlegende Reform der Rentenversicherung nachdenken, weil Sie hatten es vorhin richtig gesagt, bislang haben wir immer nur an der einen Stellschraube gedreht, an der anderen eine kleine Verbesserung erreicht und es dauert nicht lange, bis die nächste Reform fällig wird. Insofern hoffen wir, dass alle ohne Vorurteile und ohne gleich große Barrieren aufzubauen über Ihren Vorschlag solide und intensiv diskutieren.
Vielen Dank für das Gespräch, hat mir Freude gemacht.
Machen Sie es gut, tschüss.
Tschüss.
Klaus, was meinst du, wie stehen die Chancen, dass dieser Vorschlag nicht nur ein Vorschlag bleibt?
Ja, wir werden sehen müssen. Also solche großen Umbrüche führen ja immer zu heftigen Auseinandersetzungen in der Gesellschaft. Mhm. Brauchst du ja nur der Umstieg auf die Rente mit 67 anzuschauen. Das war ja mit vielen Diskussionen verbunden. Außerdem braucht so eine Umstellung viel Zeit. Also wir reden hier vielleicht über mehrere Jahrzehnte, die Umsetzung des Konzeptes benötigt. Und dann muss natürlich erstmal auch der Wille in der Gesellschaft vorhanden sein, das tatsächlich anzupacken.
Wie sieht dein Wille aus? Wärst du dafür?
Für die Gesellschaft finde ich es gut. Für mich selbst muss ich ehrlich sagen, mich betrifft es ja nicht mehr. Ich bin ja kurz vor der Rente. Bis das Konzept umgesetzt bin ich Rentenbezieher. Insofern wird es für mich persönlich keine großen Veränderungen bringen. Für das Land fände ich es gut, wenn endlich mal eine richtige Reform im Rentensystem angepackt würde.
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich finde das auch ganz gut, wenn alle, die arbeiten, irgendwie in eine Kasse zahlen und auch aus einer Kasse Rente bekommen. Ich bin nicht ganz so fröhlich über diesen Vorschlag, dass dann auch Aktiensparer und Vermieter wieder zur Kasse gebeten werden. Aber das wird sich ja bestimmt alles dann sowieso noch tausendmal ändern.
Wir werden es im Auge behalten. Wollen wir hoffen, dass das Konzept nicht wieder in irgendeiner Schublade verschwindet und keiner mehr drüber spricht. Das haben wir leider in der Vergangenheit schon oft erlebt. Aber wir versprechen, wir bleiben dran.
Ja, und wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.